Ja, von meiner Seite auch nochmal, liebe Geschwister, liebe Gäste, seid alle ganz herzlich gegrüßt. Bevor ich hier anfange, möchte ich noch ganz kurz beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, wir möchten dir jetzt einfach Danke sagen, ja, dass wir einfach jetzt auch auf dich hören dürfen. Und ich möchte dich einfach jetzt auch bitten, dass du mir noch dein Wort, ja, das schenkst, was ich einfach sagen soll. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Öffne du unsere Herzen. Hab Dank. Amen. Ja, ich möchte heute in der Reihe des Kolosserbriefs fortfahren. Und ja, möchte einfach mal beginnen. Vielleicht kennen einige von euch ja das Experiment mit dem Frosch im Wasserglas. Jemand? Ja, kennst du, gell? Also nicht zur Nachahmung empfohlen, ich sage es jetzt einfach bloß mal, ich habe es auch nur gelesen, selber nicht probiert. Würde man nämlich einen Frosch in ein heißes Wasserglas setzen wollen, so würde er sofort herausspringen. Setzt man ihn aber in ein kaltes Wasserglas und erhitzt dieses dann über längere Zeit, über Stunden hinweg, so würde der Frosch die Veränderung nicht merken und wird irgendwann eingehen. Wenn man jetzt aber ein Thermometer in das Wasserglas reinsetzen würde oder reinstecken würde und die Frösche lesen könnten, dann könnten sie die Veränderung der Temperatur bemerken. Gut, was will ich jetzt damit sagen? So ist es nämlich auch, wer sich ständig der Bibelkritik und der Anpassung oder der Toleranz aussetzt, der wird die Bibel nicht mehr so klar lesen und verstehen können. Und verliert dadurch an Unterscheidungsvermögen, welches ihm helfen würde, letztendlich davon auszusteigen. Aber die Bibelkritik und die Anpassung sind nur eines von vielen Gefahren, mit welchen sich insbesondere die westeuropäischen Gemeinden auseinandersetzen müssen. Nun ist es aber auch so, Gefahren, wenn auch anders gewichtet, es gab es ja schon zu allen Zeiten, auch zu der Zeit der Apostel. Und so warnt uns Paulus nämlich in unserem heutigen Kapitel 2 die Gläubigen vor folgenden Gefahren. Einmal in Vers 4 geht es um Überredungskünste, überredende Worte oder Rhetorik. Dann in Vers 8 geht es um Rationalismus oder die Philosophie. In Vers 16 geht es um Ritualismus. Und in Vers 18 und 19 um den Aberglaube oder Mystizismus. Und schließlich in den Versen 20 bis 23 noch um die fleischliche Askese. Das machen wir heute nicht alles, ich betrachte nur die ersten 7 Verse. Der Paulus berichtet uns im heutigen Abschnitt zunächst von einem großen Kampf, welchen er um die Gläubigen hatte. Und wer eine Bibel hat, der schlägt dazu mal auf Kolosser 2, die Verse 1 bis 7. Kolosser 2, die Verse 1 bis 7. Da heißt es, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführt durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Herrn Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. So viel zunächst vom Wort. Ich möchte das Thema für heute mal überschreiben mit der Wandel in Christus bewahrt uns vor Menschenlehren. Nachdem Apostel Paulus den Kolossern im Ende des ersten Kapitels dieses große Geheimnis, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, offenbart hat, schreibt Paulus den Kolossern in Kapitel 2 nämlich weiter, Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe und in Laodicea und um alle, die mich von Angesicht nicht gesehen haben. Und dieser große Kampf, der galt der drei Empfängergruppen, auf welche ich noch gleich zu sprechen kommen werde. Aber zunächst einmal, alle haben doch eines gemeinsam. Der Apostel Paulus, der kannte sie nicht persönlich. Und laut Kapitel 1 hat er das nur, Kapitel 1, Vers 7 steht es drin, hat er das nur von Epaphras gehört, welcher übrigens selber aus Kolossea stammte. Er war laut Philemon 1, Vers 23 ein Mitgefangener des Apostel Paulus. Und laut Kolosser 4, Vers 12 ist es, wie gesagt, einer der euren, also ein Kolosser gewesen. Das kann man daher sagen, weil der Philemonbrief, der Epheserbrief und der Kolosserbrief beides zur gleichen Zeit in der Gefangenschaft geschrieben worden ist und Epaphras möglicherweise oder höchstwahrscheinlich ein Mitgefangener von Paulus war. Wie dem auch sei, der Apostel Paulus schreibt diesen Brief. Und jetzt ist es doch mal so, wenn man einen Brief schreibt an... Dankeschön. Wenn man einen Brief schreibt an jemand, den man nicht kennt, und man muss in diesem Brief dann auch noch Probleme ansprechen, wie Paulus das hier im Kolosserbrief tat, so bedarf es dieser Weisheit von oben. Und es gilt aber auch zu bedenken, wen hat man letztendlich vor sich, an wen gehen die Worte? Und letztendlich geht es noch darum, wie kann man dann auch dieses Herz der Empfänger für den Herrn Jesus öffnen. Nun, Paulus hatte die Weisheit von oben. So beginnt er nämlich in unserem heutigen Abschnitt nicht mit Ermahnung. Das heißt, er legt jetzt nicht gleich den Finger in die Wunde, so wie wir das möglicherweise machen würden, wenn wir irgendwas Mangelhaftes an jemandem entdecken würden. Nein, sondern er beginnt mit Ermutigung. Während Paulus in Kolosse 1, 29 noch vom Arbeiten und Ringen spricht. Wir erinnern uns ja, er ist in römischer Gefangenschaft und sitzt im Gefängnis und gerade wegen dieses Geheimnisses. Woher weiß ich das? Kolosse 4, Vers 3, könnt ihr das nachlesen. Und jetzt hier im Vers 1 spricht der Apostel Paulus wieder von einem großen Kampf, welcher Paulus jetzt für diese Gläubigen ausfocht. Ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Und die Mittel dieses Kampfes, könnt ihr euch natürlich vorstellen, waren zweifacher Art. Er hat diesen Brief geschrieben. Und zweitens war dieser Kampf ein Kampf des Gebetes. Es waren also geistliche Mittel, die er hier im Kampf einsetzte. Nun aber, um wen geht es denn eigentlich? An wen richtet erst Paulus diese Worte? Einmal für euch, an euch, also für euch, damit meint er die Gläubigen Kolosser. Zweitens, für die Gläubigen in Laodicea, und hier möchte ich mal kurz eine Klammer aufmachen, bei Laodicea werden bestimmt einige hellhörig, denn Laodicea war ja eine der sieben Gemeinden der Offenbarung. Laodicea, das war einst eine große, reiche Metropole, ein Finanzzentrum. Und leider müssen wir aber sehen, dass Jahre später der Johannes nichts Gutes von dieser Gemeinde zu berichten hatte. Da lesen wir nämlich in Offenbarung 3, die Verse 15 bis 17. Da heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, mir mangelt es an nichts, ich habe alles. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Und ich sage jetzt mal, wenn es ein Spiegelbild der westlichen Gemeinden unserer Zeit zu Laodicea gibt, dann dieses. Wir haben eigentlich alles. Wir haben Überfluss, wir haben Wohlstand, wir haben Frieden. Und die Gefahr ist doch so groß, dass wir uns hierauf einfach ausruhen und dann im Glauben einfach lau werden. Hier mache ich mal die Klammer zu. Denn Paulus betet jetzt nicht nur für die Gläubigen in Laodicea und für die Gläubigen in Kolossea, sondern auch für alle anderen, die ihn von Angesicht nicht gesehen haben. Paulus hatte also hier alle Christen mit eingeschlossen. Und ich meine, ich tue dir mit der Schrift keine Gewalt an, wenn ich sage, das gilt auch genauso für uns, für dich und für mich, die hier drin sitzt. Aber bei den Nachdenken der Verse bin ich so mal draufgekommen, aber wieso betont Paulus, ich will aber, dass ihr wisst. Was würdest du, Daniel, zum Beispiel denken? Daniel, wenn ich zu dir sagen würde, ich will, dass du weißt, was für einen großen Gebetskampf ich für dich habe. Nun, wahrscheinlich denkst du, der hat aber irgendwo ein starkes Geltungsbedürfnis oder vielleicht auch Schlimmeres. Aber ist der Apostel Paulus wirklich so eingebildet und vermessen, dass er es den Gläubigen so etwas zumutet? Und ich sage ein klares Nein. Paulus hat hier keine unedlen und egoistischen Gedanken. Vergessen wir ja nicht, er sitzt wie gesagt im Gefängnis und denkt nicht an sein Leid, an seine Umstände, wie wir das wahrscheinlich dann machen würden, wenn wir da drin sitzen würden. Und jemand sagte mal zu Recht, wir im Westen haben unsere Augen nach innen gerichtet und sehen oft nur unsere Probleme, unsere Nöte und unsere Bedürfnisse. Nicht aber so beim Paulus. Er denkt an die Gläubigen, er denkt an die Gemeinden. Und das war ihr ein wirklich ein tiefes, ein ganz, ganz tiefes Herzensanliegen. Und das wird ja aus allen Gefangenschaftsbriefen, die man lesen, wird es ja deutlich. Und daher denke ich auch, dass es jetzt ja kein Egoismus oder irgendwas war, sondern, wenn man mal darüber nachdenkt, könnte man auch denken, mit diesen Worten, ich will aber, dass ihr wisst, aus dem Kontext heraus, dass er da vielleicht auch einen kleinen Tadel damit einbezieht, einen kleinen Tadel im Hinblick auf die Gefahren, von denen wir noch lesen werden. Und in dem Gebetskampf von Paulus, oder in dieser Ermutigung von Paulus, geht es um drei Dinge. Und hier komme ich zu Vers 2. Da heißt es, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Zunächst einmal, damit ihre Herzen ermutigt werden. Paulus berichtet den Gläubigen von seinem Gebetskampf um sie, damit ihre Herzen ermutigt werden. Er will die Gläubigen im Hinblick auf die drohenden Gefahren und Nöte ermutigen. Ja, er will sie trösten. Er schließt sie wirklich Tag und Nacht im Gebet mit ein. Und ich sage jetzt mal, wie wohltuend, liebe Geschwister und liebe Gäste, ist es doch, wenn du für Geschwister in Not, wenn du ihm sagst, dass du für ihn oder für sie betest. Und ich selber habe diesen Trost auch schon selbst erleben dürfen und auch selbst weitergeben dürfen. Wenn wir sagen, ich bete für dich, dann sollten wir allerdings lieber schweigen, wenn wir das wirklich nicht ernst meinen. Aber wenn wir das wirklich ernst meinen, sage ich mal, ich bete für dich und mach das auch, gell, dann hat es doch, da hat diese Ermutigung doch dreierlei Auswirkungen. Oder drei sind mir eingefallen. Zum einen, für den Empfänger wird die Last leichter. Wenn man weiß, es wird für jemand gebetet, wie ermutigend ist es doch dann einfach, wenn man dann weiß, dass da jemand da ist, der ernsthaft an einen denkt, der ernsthaft für einen betet. Man merkt einfach dann gleich, ja, die Last, die wird einfach leichter. Und so gesehen wird auch dieses Gebet als ein großartiges Mittel, das Gott auch uns, den Gläubigen, gegeben hat, andere zu trösten. Gerade auch für dich, liebe Bruder, liebe Schwester, die du vielleicht jetzt keine öffentliche Aufgabe jetzt in der Gemeinde hast, aber welche von den anderen überhaupt gesehen wird. Aber ich kann dir sagen, dein Lohn ist gewiss. Und wisse auch, wenn du jemandes Herz tröstet, dann hat das Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens. Das sagt uns nämlich Sprüche 4, Vers 23. Und zweitens, wenn du für jemanden betest, dann wird die Beziehung zu dem Bruder oder auch zu der Schwester, für welches du betest, die wird dadurch einfach deutlich intensiver, wenn du einfach für seine Nöte Sorge trägst. Und ein drittes, man sieht einfach nicht nur sich selbst, sondern auch den anderen. Durch ein ernst gemeintes Gebet, ich bete für dich, wirst auch du als Beter gesegnet. Du lernst so wieder, auf das Beispiel von vorne zurückgekommen, zurückzukommen. Du lernst auch wieder so, deine Augen von innen wieder nach außen zu richten, wo es nicht nur um dich selbst geht. Gut, Paulus betet darüber hinaus, nicht nur, dass ihre Herzen ermutigt, getröstet werden, sondern auch, dass sie in Liebe zusammengeschlossen werden. Und ich glaube, die Folge für eine ernsthafte Umsetzung des Gebets für die Geschwister ist die Liebe für die Geschwister in die Gemeinde. Und wenn der Herr Jesus in mir wirklich den ersten Platz einnimmt, so wird mich das niemals, niemals von den Geschwistern trennen, sondern wird mich für immer mit ihnen vereinigen, in der Liebe, welche in unseren Herzen ausgegossen worden ist. Und schließlich betet Paulus auch noch, dass sie mit völliger Gewissheit bereichert werden, im Verständnis bereichert werden. Ja, Paulus will, dass die Gläubigen befestigt werden, dass sie Gewissheit haben und das Geheimnis Gottes auch völlig verstehen. Und wie kommen wir zu dieser vollen Gewissheit des Verständnisses? Das sagt Paulus dem Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 14. Da wird dem Timotheus gesagt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und das gilt doch gleichermaßen auch uns. Wir sollen nicht jeder Stimme der Verführer das Ohr leihen, wenn jemand kommt und uns etwas anderes erzählen will, sondern wir sollen bleiben in dem, was wir gelernt haben, ja, und was uns zur Gewissheit geworden ist. Und das Gebetsziel von Paulus ist nicht nur, dass die Herzen der Gläubigen ermutigt werden, dass sie in Liebe zusammengeschlossen sind und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, sondern er will auch, dass sie zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters kommen und des Christus kommen. Ja, in dem Herrn Jesus, da kannst du wirklich alles erkennen, was man wirklich von Gott erkennen kann. Der Herr Jesus selbst hat uns ja das Wesen Gottes gezeigt und außerhalb von Christus gibt es wirklich keine wahre Erkenntnis. Menschen können vielleicht zwar interessante Vermutungen haben, ja, über die Entstehung der Schöpfung zum Beispiel, als auch darüber, wie man zum Beispiel mit, ja, mit Gott in Verbindung kommen kann. Doch ob es nun um Himmel, ob es nun um den Ursprung von Himmel und Erde oder ob es um die Gemeinde geht, nur in dem Herrn Jesus können wir das wirklich wahrhaft erkennen. Und ich bin davon überzeugt, die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes ist in erster Linie davon abhängig von unserer Liebe, die wir zu Jesus haben. Es ist nicht in erster Linie jetzt ein intellektuelles Erfassen der Wahrheit, sondern es muss auch verbunden sein mit unserer Erkenntnis zu Christus. Ja, dann werden wir zu der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes kommen. Und wenn Paulus hier vom Geheimnis spricht, so bezieht sich das jetzt nicht nur auf das offenbarte Geheimnis, also das offenbarte Geheimnis aus Kolosser 1, Vers 27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sondern dann bezieht sich das auf den ganzen Ratschluss des Gottes. Denn in Vers 3, da heißt es dann weiter, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und das Wort alle lässt hier keine Ausnahme zu. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind in dem Herrn Jesus zu finden. Er ist die fleischgewordene Wahrheit. Er sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nichts, aber auch gar nichts, was wirklich wahr ist, wird je seinem Werk widersprechen können. Was ist überhaupt eigentlich aber der Unterschied zwischen Erkenntnis und Weisheit, wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, wenn man das hier so liest. Und das ist oft folgendermaßen gut erklärt worden. Erkenntnis ist das Verstehen oder Herausfinden einer Wahrheit, während Weisheit ist die Fähigkeit, die gelernte Wahrheit dann auch anzuwenden. Und ich sage euch, beides kann der Herr Jesus in uns bewirken. Sowohl das Erkennen, was gut und richtig ist, als auch das Erkannte dann auch wirklich in der Praxis anzuwenden. Und Paulus möchte, dass die Kolosser ganz fest im Glauben und in der Liebe verankert sind und völlig gewiss werden in der Erkenntnis unseres Herrn. Und erst jetzt, nach dieser Ermutigung, fährt Paulus mit der Ermahnung fort. Vers 4 heißt es: Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Wir kennen alle Menschen, sage ich jetzt mal, welche rhetorisch begabt sind und welche wirklich gut reden können. Meine schwäbischen Kollegen, die haben gepflegt, öfters zu sagen, ein guter Politiker zeigt sich dadurch, dass er eine Stunde lang schwätzt und doch nichts gesagt hat. Nun, ganz so darf man das natürlich nicht ersehen. Ja. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an den ersten Vorsitzenden von der IG Metall, den Uwe Meinhardt heißt der Mann, der hat öfters mal an der Betriebsversammlung gesprochen und der hat durchaus Dinge gesagt, die sinnvoll waren. Und er hat es wirklich verstanden, die Leute in den Bann zu ziehen, ja, die Leute sind förmlich an den Lippen gehangen. Nun, davon ist ja auch nichts einzuwenden. Gefährlich wird es aber erst dann, wenn derart begabten Redner dann geistliche Wahrheiten mit Halbwahrheiten vermischen. Und Paulus, der spricht hier von einem Verführer, welcher vielleicht durch eine glänzende Rhetorik und menschliche Weisheit zu uns kommt, um uns unserer Freiheit in Christus zu berauben. Verführung ist, wenn jemand kommt und wir meinen, er kommt von oben, aber er kommt gar nicht von oben, er kommt von unten. Ein Verführer, der kommt jetzt nicht und sagt, ich bin ein Verführer und ich will euch jetzt von Jesus wegbringen. Nein, das sagt er nicht. Ein Verführer, der spricht sehr lieblich. Durch überredende und verführende Worte versucht er, die Herzen der Zuhörer für sich zu gewinnen. Absalom war zum Beispiel so ein Beispiel. Der hat durch verführende Worte das Herz von Israel gestohlen. Israel ist auf ihrem wahren Weg zu ihrem wahren König, ja von Absalom verführt worden. Nun, wenn man jetzt die Kolosser anguckt, dabei war es ja gar nicht so, dass die Kolosser jetzt irgendwie schon von der Wahrheit abgedriftet waren. Aber irgendwie scheint Paulus zu ahnen, dass solche Tendenzen sich bei den Kolossern breit zu machen scheinen. Äußerlich ist noch alles super gut gewesen und das sehen wir ja dann auch im Vers 5. Aber ihre Herzen waren wahrscheinlich nicht mehr voll, war doch ein Zustand erreicht, der nicht mehr voll war von dieser Herrlichkeit des Christus. Aber sind wir doch jetzt mal ehrlich, auch wir sind doch irgendwie ständig in Gefahr, nicht mehr von Christus erfüllt zu sein und einfach geistig träge zu werden. Und die Auswirkung ist dann, dass wir unzufrieden werden, ja, und einfach anfangen, über Kleinigkeiten ja, zu klagen. Und dabei ist es ja so, diese überredenden Worte, von denen hier die Rede ist, können heute sehr viele Schattierungen haben. Sie können zum Beispiel direkt die Gemeinde angreifen oder auch nur den einzelnen Gläubigen versuchen, in seiner Glaubensüberzeugung in Schwanken zu bringen. Da kommt zum Beispiel jemand mit logisch klingenden Argumenten, welcher meint, der Gemeinde und den Gläubigen neuen Schwung zu verleiten, indem er überzeugend darlegt, man müsse jetzt die biblische Botschaft zum Beispiel in einer zeitgemäßen Verpackung den Menschen nahebringen, wenn wir Zuwachs in den Gemeinden haben wollen. Das habe ich schon öfters gehört. Oder wir denken zum Beispiel an das Infragestellen des Schöpfungsberichtes. Wir denken an die moderne Bibelkritik. Oder es kommt jemand und meint, als Christ, da kannst du verloren gehen, pass auf. Deine Wiedergeburt nützt dir nichts, du kannst verloren gehen. Oder es kommt jemand und meint, auch ein anderes Extrem, ja, also wenn du krank bist, das ist ein Zeichen davon, dass du da gesündigt hast. Ja. Also wenn du wirklich gläubig bist, dann sündigt man eigentlich nicht mehr, habe ich auch schon gehört. Oder es kommt jemand zu dir und meint, wie kann, und das begegnet uns wahrscheinlich in den Gesprächen mit den Ungläubigen, mit denen, wo nicht an Christus glauben, öfters, die sagen dann, wie kannst du behaupten, dass die Bibel allein Gottes Wort ist? Und hast nicht zuvor die anderen Schriften alle gelesen? Die können doch genauso recht haben. Ich hatte in meiner letzten Arbeitswoche im August mit meinen Kollegen aus Nigeria noch diese Diskussion. Nicht, dass es eine bösartige war, wir schätzen uns, wir mögen uns und Aber ich habe öfters einfach mal im Glauben einfach mit ihm darüber gesprochen. Und mein Kollege, der sagte, er sei auch Christ. Aber er stellte halt wirklich die Frage, dass die biblische Botschaft von Christus alleine die Wahrheit ist. Und wir kamen dann zu uns Gespräch, ich habe gesagt, ja gut, wir dürfen nicht einzelne Sätze aus der Bibel rausgreifen und dabei irgendwie eine Lehre machen, sondern wir müssen die Bibel immer im Kontext lesen. Prompt habe ich natürlich ein Eigentor angefangen, hat er gesagt, ja Peter, hast du eigentlich schon den Koran gelesen, hast du schon die buddhistischen Schriften wirklich von vorne bis hinten gelesen? Und er hat dann gesagt, nee, eigentlich nicht, habe ich nicht. Gell? Und er hat gesagt, ja, wie kannst du dann wissen, dass dann die Bibel wirklich wahr ist? Gell? Das können doch die anderen auch haben. Naja, gut, wir haben dann natürlich noch weiter geredet, aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber was ich damit sagen will, ist doch einfach nur, die Definition Wahrheit ist heute doch ein so schwammiger Begriff, den man, denn was vor 100 Jahren jetzt irgendwo richtig und gut war, das gilt heute nicht mehr. Es gilt heute als vermessen, ja als arrogant, ja man wird in die Ecke von Fanatikern gestellt, wenn man behauptet, die Bibel allein ist das wahre Wort Gottes. Der Herr Jesus selbst sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und gerade dann, wenn man an dieser Wahrheit festhalten will, so wird einem dann oft mangelnde Toleranz und Fanatismus vorgeworfen. Dazu passt auch folgender Bericht, welchen ich vor einiger Zeit gehört habe. Da heißt es, jede Generation von Christen muss ihren Glauben überprüfen. Wenn sich auch die Wahrheit an sich nicht verändert, so ist doch das menschliche Denken porös und deshalb anfällig, die Wahrheit zu entstellen. Alles, was ein Mensch, eine Kirche oder Gemeinde tun muss, um in die Irre zu gehen, ist alles als selbstverständlich zu nehmen und nichts zu tun. Ein ungepflegter Garten wird bald von Unkraut überwachsen und ein Herz, das die Wahrheit nicht kultiviert, wird bald zu einer theologischen Wildnis verkommen. In jedem Denken des menschlichen Denkens, in jedem Bereich des menschlichen Denkens und Handelns wird Genauigkeit als eine Tugend angesehen. Ungenauigkeit bedeutet oft großen Verlust und endet nicht selten mit dem Tod. Nur im religiösen Denken wird die Treue zur Wahrheit als ein Problem angesehen. Wenn es um weltliche und vergängliche Dinge geht, dann fordern wir Wahrheit. Wenn es aber zu den ewigen und himmlischen Dingen kommt, dann zögern wir, als ob Wahrheit in diesen Dingen sowieso nicht entdeckt werden kann oder irrelevant ist. Der Doktor und der Wissenschaftler befassen sich mit realen und greifbaren Dingen. Und weil diese Dinge real sind, fordern wir Präzision vom Lehrer wie vom Praktiker. Aber vom Lehrer der geistlichen Wahrheiten fordert man Ungenauigkeit im Glauben, Toleranz gegenüber jeder Meinung, selbst wenn diese Meinung von einer Person kommt, welcher völlig unqualifiziert ist von diesen Dingen. Vernebelung der Wahrheit war immer das Anliegen von liberalen Theologen. Wo immer die Heilige Schrift als letzte Autorität in religiösen Fragen abgelehnt wird, muss etwas anderes ihren Platz einnehmen. Geschichtlich war dieses immer entweder Vernunft oder Sentiment. Und jetzt, sie verwerfen die Bibel nicht, aber sie glauben ihr auch nicht. Und das Resultat ist, dass alles wahr sein kann, aber nichts mit Sicherheit behauptet werden darf. Evangelikale Christen lassen beinahe eine Gehirnwäsche über sich ergehen. Und das ist ersichtlich, dass mehr und mehr sich dafür schämen, klar auf der Seite der Wahrheit zu stehen. Sie behaupten zwar zu glauben, jedoch ist ihr Glaube so verschwommen, dass es unmöglich ist, ihn zu definieren. Und ich fand das voll treffend. Darum, liebe Geschwister, müssen auch wir uns als Christen ganz klar und deutlich zur Wahrheit stellen der Schrift und uns abgrenzen, so weit wie möglich, von solchen menschlichen Lehren und Maßstäben. Ich hörte mal einen Satz, der heißt, wer offen ist für alles, der kann nicht dicht sein. Das stimmt. Wir sollen zwar offen sein, aber wir sollen offen sein für die Wahrheit des Evangeliums. Und Paulus wünschte, dass die Kolosse alle Lehren daran messen würden, ob sie mit der Lehre von Christus übereinstimmen oder nicht. was die Schrift betont, das haben wir zu betonen. Was die Schrift nicht betont, das sollen auch wir nicht betonen. Und was die Schrift betont, liebe Geschwister, ist eines: Jesus Christus als unseren Herrn und Retter. Und der Apostel Paulus, der kam jetzt auch nicht in überredenden Weisheit, sondern er predigte Christus als den Gekreuzigten und nur Christus allein. So sollten uns wir auch nicht von rhetorischen Glanzleistungen begeistern lassen und menschlichen Weisheiten, welche vielleicht irgendwo ein Stück weit logisch klingen mögen, aber Gott ausschließen und ihn ganz entstellen letztendlich. Paulus predigte Christus allein. Und darum konnte der Apostel Paulus auch den Korinthern in 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5 sagen. 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Und darum sollen auch wir uns nicht durch eine glänzende Rhetorik in unserem Glauben erschüttern lassen, sondern an der Wahrheit des Evangeliums festhalten. Und nach dieser Ermutigung oder nach dieser Warnung fährt Paulus wieder mit einer Ermutigung fort und hebt das Positive der Gemeinde vor. Da schreibt er nämlich in Vers 5, Kolosser 2, Vers 5, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Ja, bei den Kolossern war es doch so, im Gegensatz zu den Korinthern, da war äußerlich wirklich noch alles in Ordnung. Und deswegen fand der Apostel Paulus auch hier lobende Worte. Er freut sich über diese Ordnung und die Festigkeit ihres Glaubens an Christus. Und wie schön ist es, wenn andere Geschwister aus anderen Gemeinden das auch bei uns zur Ehre Gottes feststellen würden. Und dennoch musste Paulus die Kolosser an den Anfang erinnern, wie sie Christus im Glauben annehmen durften. Er schreibt nämlich dann in Vers 6 weiter: Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Und dieser Aufruf, der gilt gleichermaßen auch uns. Christus nahm unsere Strafe auf sich. Er empfing, was wir verdient haben, damit wir empfangen, was wir uns nie haben verdienen können, nämlich Gnade und Vergebung. Und hier erinnert uns Paulus, ja, die Christen wieder an den Anfang, als der Herr Jesus in unser Leben kam, wie wir uns von unserem sündhaften Leben, ja, wie wir da überführt wurden und unsere eigene Verlorenheit auch wirklich erkannten und dann letztendlich diese rettende Hand unseres Herrn Jesus ergreifen durften. Ja, als wir erkannten, dass er unser Herr ist, welcher ab jetzt unser Leben bestimmen will. Und so ruft er auch jetzt den Gläubigen auf, in dieser Abhängigkeit unser Leben als Christ zu führen. Und dann heißt es nämlich in Vers 7 weiter, dass mir gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. In dieser Abhängigkeit von ihm zu leben, das bewirkt, dass wir in ihm gewurzelt sind, dass wir in ihm auferbaut sind und im Glauben gefestigt sind. Aber haben wir uns das jetzt irgendwo selbst erarbeitet? Nein, es ist sein Werk, dass du in Christus gewurzelt bist. Es ist sein Werk, dass du in Christus auferbaut bist. Es ist sein Werk, dass du im Glauben befestigt bist. Und hierzu konnten und können wir nichts tun. Das sind alles passive Dinge, welche an dem Gläubigen geschehen. Das hat uns letztendlich Gott alles in seiner Gnade geschenkt. Aber darüber hinaus betont Paulus auch unseren aktiven Part. Da heißt es nämlich, und seid darin überfließend mit Danksagung. Also da heißt es nicht nur, wir sollen danken, sondern überfließend sein, wie so ein Wasserglas, das man einschüttet und überläuft und immer weiter überläuft. Ja, lasst mich hier zum Abschluss noch ein paar Sätze zu Dankbarkeit sagen, auch wenn ich das vor ein paar Predigten schon mal erwähnt habe. Wenn es eines gibt, was wir als Gläubige tun sollen und oft nicht tun und schon gar nicht überfließend, so ist es dankbar zu sein, und zwar dankbar in allen Dingen. Und das betont Gott so klar in seinem Wort. Es ist sein Wille. Ja, da heißt es in Thessaloniker 5, Vers 18, seid in allen dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Paulus selbst erinnert uns im Kolosserbrief ja insgesamt 5-mal daran. Wir finden die Aufforderung in jedem der 4 Kapitel. Dankbarkeit, liebe Geschwister und liebe Gäste, ist der normale Ausdruck einer lebendigen Beziehung zu Christus und ein Maß dafür, wie intensiv wir die Echtheit dieser Beziehung überhaupt leben oder erleben. Praktisch aber ist es auch irgendwo eine Entscheidung, die du treffen musst. Ich kann entweder mich entscheiden, dankbar zu sein oder undankbar zu sein. Und wenn wir etwas in unserem Glaubensleben vernachlässigen, dann ist es eben, dankbar zu sein. Bonhoeffer sagte einmal, Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Undankbarkeit verschließt den Weg zu Gott. Wenn wir aufhören, Gott zu danken, so sind wir geneigt, alles irgendwo als selbstverständlich zu nehmen. Und die Beziehung zu unserem Herrn Jesus, die kühlt immer mehr ab. Und so war das wahrscheinlich auch bei den Gläubigen in Laodicea, das haben wir ja vorher gelesen. Die haben gemeint, die haben alles, die brauchen nichts, die waren einfach satt. Und es ist ja auch an sich nichts Falsches, wenn es uns gut geht und wir alles haben. Aber wenn wir anfangen, alles als selbstverständlich zu nehmen und dann auch noch anfangen, über Kleinigkeiten zu klagen und Gott nicht mehr danken, dann ist es vor Gott eine ganz, ganz schlimme Sünde. Er gibt uns alles und wir nehmen alles als selbstverständlich. Im Bibel-TV, das werde ich eigentlich nie so vergessen, kam vor ein paar Jahren mal so eine Doku, das Kreuz in China. Und in dieser Doku, das ist eine 5-teilige Serie, da wurde die Situation der verfolgten Christen während des Boxeraufstandes und danach auch gezeigt. Und ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich das ankomme, mir kommen da wirklich immer die Tränen der Beschämung, wenn ich an die verfolgten Christen denke. Hier flossen so unendlich viel Tränen der Dankbarkeit. Und das alles, obwohl sie 20 oder 30 Jahre lang im Gefängnis saßen, gefoltert wurden. Und das um ihres Glaubens willen. Und ihre Dankbarkeit, die spiegelte sich einfach in der Liebe zum Herrn Jesus wider, welcher alles, ja wirklich alles für sie gab und starb. Und in ihren ausgedörrten Herzen wirklich so groß wurde. Und einer sagte unter Tränen, der Herr Jesus gab alles für mich, sollte ich ihm da nicht in den Leiden danken? Geschwister, Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung. Entweder wir sind bestimmt von Dankbarkeit oder von Undankbarkeit und Bitterkeit. Und wenn du dankbar bist, dann erfährst du den Frieden in Gott. Wenn du undankbar bist, sei mal ehrlich, dann fehlt dir dieser Frieden. Paulus sagt in Römer 1, 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Entschuldigung. Paulus, der Apostel Paulus, sieht hier einen direkten Zusammenhang zwischen Denken und Danken. Wenn wir Gott nicht danken, wird unser Denken verfinstert. Wir werden undankbar, unzufrieden, bitter und mit Sorgen belastet. Jetzt sage ich, Römer 8, 28 heißt es, wir wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Glaubt ihr das? Glaubst du das? Wenn ja, dann gibt es doch wirklich keinen Grund, Gott nicht zu danken. Und daher, liebe Geschwister, liebe Gäste, ist es auch unabhängig von unserem Gefühl oder und ja trotzdem Gott zu danken. Denn wenn wir lernen, Gott in allen Dingen dankbar zu sein, dann wird sich auch unser Denken, ja unser Denken verändern. Und Geschwister, hier drin verbirgt sich eine so große Wahrheit. Dankbarkeit und Vertrauen in Gottes Zusagen machen uns fest im Glauben, festigen uns in der Liebe und macht uns auch anfällig für falsche Lehren, wie heute ein Punkt war. Ich schließe mit einer Verheißung aus Psalm 50, Vers 23. Da sagt der Psalmist: Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Amen.